Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History. Leonie und ich haben uns mal wieder zusammengesetzt, um für euch die Geschichtsbücher ein bisschen zu entstauben und euch wirklich mal die Geschichten zu erzählen, die ehrlicherweise im Geschichtsunterricht gefühlt nie eine Rolle gespielt haben.
Leider muss man dazu sagen, aber dafür sind wir jetzt ja da. Das Spannende daran ist, dass es für uns auch jedes Mal eine Überraschung ist, weil wir unterschiedlich voneinander recherchieren und auch erst am Aufnahmetag erfahren, was die andere sich da so rausgesucht hat.
Und das könnt ihr dann eben alle 2 Wochen neu auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hören und mit uns einmal erfahren, was es eben für kuriose Geschichten in der Geschichte gab. Und heute haben wir ein Thema für euch. Da steige ich mal ein bisschen anders ein, denn der Titel, finde ich, der ist ein bisschen hart gesetzt.
Das ist hart, ja.
Ne? Also wir haben gesagt, wir suchen euch heute die größten Junkies der Geschichte raus. Und ich finde, das klingt schon im ersten Mal ein bisschen krass. Mhm. Und ich dachte, Leonie, wie kann man da gut einsteigen? Da habe ich überlegt, lass uns das mal ein bisschen darauf drehen. Genau genommen sind das häufig auch Laster, die man hat, glaube ich. Ja. Also eigentlich sind es, glaube ich, Laster. Der eine raucht vielleicht ein bisschen mehr, der andere trinkt oder vielleicht auch andere Sachen. Mhm. Wie sieht das denn bei dir aus, Leonie? Hast du so ein heimliches Laster, was du mal wieder mit der Podcast-Welt teilen möchtest?
Ich würde sagen, du steigst auch gleich direkt hart rein. Ja, tatsächlich bin ich da eigentlich relativ befreit von. Also ich sage auch immer so, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich zock nicht, so, spiel nicht.
Zocken ist auch ein gutes Beispiel, da hast du recht, ja.
Aber ich bin irgendwie so, was das angeht, ich will nicht sagen Phänomen, weil das ist irgendwie so positiv. Aber ich habe immer so phasenweise so, ich sage jetzt mal so Cravings und die halten dann immer so Wochen an. Und manchmal habe ich Glück, dann fällt das irgendwie auf was Gesundes. Ich hatte das zum Beispiel letzten Sommer mit Himbeeren. Da war ich irgendwie so verrückt nach Himbeeren, ich weiß, das klingt bescheuert. Aber ist ja noch voll gut, ne? Und jetzt aktuell habe ich ein neues Laster und ich kann nicht sagen, wie lange das anhält. Ich bin gerade halt echt so voll auf Cola Zero. Und ja, heute habe ich meine Coke zum Beispiel mit Laura getrunken. Da stehen jetzt ja die Namen drauf.
Ich hatte mich auch schon gefragt, ob du den Namen geändert hast.
Nee, das ist ja so ein Marketing-Ding gerade. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da gerade wieder ziemlich drin in diesem Rabbit Hole. Und ich hoffe, dass es auch wieder hinausgeht. Aber normalerweise hält das so 2-3 Wochen an.
Da muss ich aber sagen, da zoll ich dir wirklich Respekt. Also wenn man so einen Quatsch auf Erdbeeren hat, Himbeeren und sagt, oh nein, das ist mein Laster, aber isst du nicht mal Schokolade gerne oder so?
Ich esse ständig Schokolade. Das ist aber kein Laster, weil das ist halt so Part meiner Identity, sag ich mal. Also das kann ich auch nicht ablegen, seitdem ich klein bin, esse ich Schokolade. Und von daher würde ich wirklich sagen, das gehört irgendwie so fest dazu bei mir. Ich kann da jetzt nicht davon sprechen, dass das in diese Phasen reinfällt, leider. Also ich bin da nie von losgekommen. Vielleicht ist das meine krasse Droge, die ich habe. Kann sein. Jetzt wird mich aber interessieren, wo ich jetzt so ausgepackt habe, ne? Hast du denn auch so eine Art Laster oder irgendwas, was du, wo du nicht richtig von loskommst?
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei mir so einfach zu beantworten. Mhm. Bei mir sind das halt effektiv Süßigkeiten. Also wirklich aller Art. So häufig habe ich das im Kopf, dass ich so denke, ey, jetzt hörst du auf damit und du reduzierst das. Das schaffe ich zwischendurch auch. Ja. Aber ich kann es nicht. Das ist so für mich einfach Abendprogramm, weißt du? Wir sind durch mit Abendessen. Dann hat man noch mal ein bisschen gequatscht. Man setzt sich vor den Fernseher und dann gehört da einfach so ein bunter Teller zu.
So ein Belohnungssystem.
Ja, und das ist es einfach. Und da komme ich, also keine Ahnung, seit ich Kind bin, nicht von los. Und man kann nicht mal sagen, dass meine Eltern mich massiv mit Zucker gefüttert hätten, dass es deswegen irgendwie entstanden ist. Aber es ist schon so. Wie du sagst, eine kleine Belohnung. Man denkt, ach, der Tag war auch stressig, jetzt esse ich was Süßes und dann geht's mir besser.
Ah, ich glaube, aber das können ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen. Also, wie gesagt, das ist, also ich habe es jetzt nicht täglich, aber immer wieder, ne, dass ich mir auch so nach dem Essen auch voll oft denke, so, boah, jetzt was Süßes. Aber ich sage ja, ich glaube, das ist ja weniger schlimm als die Geschichten, die wir wahrscheinlich ausgegraben haben. Da wäre es ja schön, wenn es nur die Schokolade am Abend wäre. Deswegen würde mich mal sehr interessieren, es gibt ja verdammt viele Leute, die man da in diesem Raster irgendwie einordnen würde. Wen hast du dir denn rausgesucht?
Ja, und das ist nämlich tatsächlich eine schöne Überleitung auch zu meinem Laster gewesen, weil ich habe lange Zeit überlegt, was ich nehme, weil ich finde, wenn wir jetzt einmal so auch bei den Begrifflichkeiten bleiben, wie gesagt, sehr harte Formulierung, wir haben gesagt Junkies oder Abhängige, könnte man auch sagen. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich dir jetzt jemanden vorstelle, der irgendwie viel Alkohol getrunken hat, der geraucht hat oder der vielleicht auch anderweitig Drogen konsumiert hat, weil zum Beispiel mein Lieblingsphilosoph, Hassphilosoph, wohl eher. Freud hat ja zum Beispiel gekokst.
Ja.
Auch spannende Geschichte, definitiv.
Absolut.
Habe ich aber gedacht, ich erzähle dir einfach mal was anderes, was nicht mit diesem gängigen Junkie-Sein zu tun hat, wo man jetzt so denkt, ja, die nehmen das. Okay. Und die nehmen das irgendwie, um Bewusstsein zu erweitern. Habe ich mir tatsächlich einen rausgesucht, den ihr und auch Leonie vielleicht zumindest namentlich schon mal gehört habt, auch hier in diesem Podcast. Denn ich habe dir einen der bekanntesten und umstrittensten Monarchen Europas mitgebracht.
Oh. Ist es ein Ludwig?
Nein.
Ah, okay. Ja.
Ludwig, glaube ich, sind wir jetzt erstmal durch.
Wir sind durch damit, ne?
Nee, wir sind jetzt bei Heinrich. Heinrich dem 8. von England. Und man merkt es bei Leonie schon, da geht direkt ein bisschen was an, denn er gehört natürlich zur Tudor-Dynastie.
Ja.
Und er war der Vater von Bloody Mary.
Von Bloody Mary.
Ne, also er ist tatsächlich hier in diesem Podcast nicht ein komplett Unbekannter. Ich glaube, er ist zumindest namentlich einmal aufgetaucht als Vater. Ja. Und ja, ich habe mir dann so sein Leben angeguckt und habe gedacht, ja gut.
Wir hatten diesen Merkspruch, weil er war ja nicht nur, also eigentlich war er weniger Vater als Liebhaber.
Ja, eindeutig.
Ne? Also eigentlich war ja er damit beschäftigt, seine Frauen zu umgarnen.
Und sie dann und irgendwie umzubringen. Wenn
also
er sich nicht hat scheiden lassen und das funktioniert hat.
So.
Genau das. Und das fand ich nämlich sehr interessant, bei ihm mal drauf zu gucken, weil Heinrich der 8. ist eben nicht nur deswegen bekannt gewesen, wegen dieser Vielzahl an Frauen. Du hast recht, die Töchter waren ja am Ende des Tages nicht wirklich interessant, so lange, bis sie selber blutige Herrschaften übernommen haben, weil es waren ja halt nur Frauen. Der Gute wollte ja halt männliche Erben haben und den hatte er, glaube ich, nur einen und das war Edward. Und der kam, glaube ich, auch ein bisschen zu spät.
Ja, und naja, war, glaube ich, auch krank. Also der war leider dann nicht so, ja, wie soll man sagen, nicht so resilient, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hätte.
Nicht so ein Kerl wie Heinrich war, weißt
du? Nicht so ein Kerl.
Genau, darüber können wir nämlich heute sprechen, denn Heinrich hatte nicht nur ein Laster, man kann sagen, er war auch ein Junkie der etwas anderen Art. Der hat nämlich super gerne gegessen.
Mhm.
Und der
finde ich jetzt nicht unsympathisch.
Nee, finde ich auch nicht. Das, was das alles so nach sich gezogen hat, schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Da werdet ihr mir vielleicht später auch zustimmen. Also bei Heinrich geht's wirklich um die sehr extravaganten Essgewohnheiten. Denn man muss sagen, er war nicht von Anfang an so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Heinrich war nämlich eigentlich ein sehr sportlicher Renaissance-Prinz, den man heute auch so als sehr attraktiven Junggesellen beschreiben würde. Das ist so eigentlich das, was man über ihn auf jeden Fall gesagt hat. Er ist ja auch, wie viele andere Könige, die wir hier auch schon mal hatten, schon sehr jung König geworden. Ich weiß nicht, irgendwie, das war nicht so das Ding, ne? Also wenn die so jung König oder Königin geworden sind, die sind immer leicht abgedreht und ich kann es irgendwie auch verstehen.
Ja.
Man ist einfach noch nicht so reif, glaube ich, mit 17 Jahren. 1509 war das, da hat er den Thron bestiegen und er hat eben so ein bisschen dem Idealbild der Zeit entsprochen. Er war gebildet, athletisch, hat super viel Sport gemacht. Also da war er quasi so das Gegenteil von dem, wie er nachher auch auf den Bildern aussah, die man dann noch von ihm gezeichnet hat und heute noch teilweise staunen kann, wo er wirklich einen sehr runden Bauch hat, war er damals tatsächlich mit 17 echt das Gegenteil. Also der war ein leidenschaftlicher Reiter, hat Turnierkämpfe gemacht und war Jäger, war sehr belesen, hat Instrumente gespielt, Gedichte geschrieben, also wirklich so die ganze Palette von so einem
klingt
kleinen
voll
Märchenprinz.
Wie
ne?
So ein Tinder-Profil irgendwie. Ich weiß nie warum, aber ich stelle mir das so richtig vor. Weißt du, so stattlicher Renaissance-Prinz. Also ja, klingt gerade so ein bisschen, in der heutigen Zeit würde man sich denken, oh Gott, der ist schräg.
Aber ich glaube auch, man wird nicht unbedingt nach rechts oder nach links. Ich weiß nicht, welche Richtung man da wischen
muss. Nee, aber also ich glaube, der wäre relativ schnell raus auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch so wäre, dass er einen praktisch catfischt und dann mit rundem Bauch da vor der Tür steht.
Ja, und das ist es nämlich. Beim Anfang,
schwierig.
Ich sag ja, war es nicht so. Also er war einfach sportlich und hat viel gemacht und das ist ja auch okay und wenn man auch gerne isst und so, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen, mein Gott. Na, also wie gesagt, ich glaube, das haben viele Menschen, ich habe das auch und das Schönheitsideal zu der Zeit war ja eben auch natürlich einerseits dieses Kriegerische, dass man das toll fand, wenn man eben auch so athletisch aussah und Muskeln hatte, aber es war auch so ein bisschen, man durfte den Wohlstand auch sehen und Wohlstand war ja eben auch Essen, so ehrlich muss man sein.
Ja.
Viel und üppig essen und das war natürlich für ihn auch so ein bisschen so konnte man sich gut inszenieren, ne? Konnte man sich sich so wirklich so in Szene setzen und sagen, ey, ich bin der König, ich bin auch gut bei Tisch. Sagen wir es so.
Der königliche Wams. Ja,
genau das.
Schön.
Und das war alles noch in gesunden Bahnen. Also gegessen hat er immer gerne. Bei ihm kam aber halt dieser persönliche Wendepunkt dann im Leben, als er eben 1536 an einem Turnier teilgenommen hat und dann vom Pferd runtergefallen ist.
Okay.
Und da muss man sagen, er ist vom Pferd runtergefallen, hat das Bewusstsein verloren und hat sich dann tatsächlich das Bein verletzt.
Mhm.
Und da gibt es heute noch teilweise sehr unschöne Beschreibungen von, dass das wirklich bis zu seinem Tode eigentlich nicht wirklich komplett verheilt ist. Es war auch so eine richtig eklige, eiternde Wunde.
Oh Gott, ne? Ja, damals war aber ja auch diese medizinische Versorgung längst nicht da, wo wir heute sind. Ne?
Genau das ist es nämlich. Und so wurde es dann irgendwann zu einem chronischen Leiden, was ihm eben Zeit seines Lebens begleitet hat. Und man kann sich das denken, wenn das Bein kaputt ist, naja, ist das mit dem Sport auch relativ schnell ade und man sagt so, geht einfach auch nicht mehr. Und dann hat sich der eigentlich so aktive König sehr zurückgezogen und hat eben gar nicht mehr so aktiv gelebt. Also der saß dann viel eben mehr am Tisch.
Ja.
Hat gegessen, hat das genossen, was noch ging.
Mhm.
Ne? Und also man erzählt sich, dass seine Diener ihn später auch mit einem Flaschenzug in den Sattel heben mussten, weil das vielleicht einmal, damit nochmal das Ausmaß auch klar ist,
das
von
ist
seinem
sehr krass, ja.
Essverhalten, von seiner Fresssucht, sagen heute viele auch, der soll vor seinem Tod ungefähr 170 Kilo gewogen haben,
wow,
bei einer Größe von knapp 1,85.
Uiuiui, okay, das ist schon sehr adipös, muss man ehrlich sagen. Ne?
Auch das sind natürlich krass Beschreibungen, die es damals noch gar nicht gab.
Nee.
Ne? Das ist ja alles erst später gekommen und er hatte eben auch diesen Bauchumfang, den man auf vielen Gemälden heute auch noch bestaunen kann. Ich sage ja, mit seinen Posen und so stand er trotzdem immer sehr stattlich da,
ja,
und so, als wäre er halt das, was Gott gewollt hat,
mhm,
auch genauso in dem Maß. Aber er war eben in diesem Erscheinungsbild und auch in seinem Verhalten, was dem Essen gegenüber angeht, sehr maßlos.
Okay.
Mhm. Und ich glaube, da muss man aber auch einmal kurz sagen, dass das auch ehrlicherweise kaum verwunderlich ist. Denn hast du dir mal überlegt, was am Hofe alles so aufgetischt wird?
Ich gucke ja total gerne diese Serien dazu. Jetzt kürzlich auch die Kaiserin auf Netflix, mhm, ganz toll. Und ich bestaune das auch immer so, ne, was da so aufgefahren wird auf den Tischen. Ich dachte mir auch so, mein Gott, also ich glaube, da würde ich auch mal auf 170 Kilo kommen. Also,
ich glaube das auch.
Das passiert, glaube ich, schneller als, ne, man denkt.
Man hat einfach so viel Auswahl auch und das,
ja,
war bei Heinrich eben auch. Also der Hof hat sehr opulent aufgetischt, nennen, mhm, wir es so. Und da muss man sagen, das ist ja auch eine Kritik, die heute auch immer noch viel mitschwingt, generell in der Gesellschaft. Es gab halt einfach super viel Fleisch. Ne?
Ja.
Also die haben ja Fleischgerichte gegessen. Der hat Wild, Rind, Lamm, Geflügel, Fisch, irgendwelche Pasteten. Also alles, was man sich, krass, da vorstellen kann, hat der halt gegessen.
Mm. Oh, allein das wäre schon wieder sowas, wie wir denken, nie.
Und das sind diese festlich gedeckten Tafeln. Und das waren ja auch Portionen. Also da fällt man ja auch vom Glauben ab, was es da alles gab. Und so Obst, Gemüse, diese gesunden Sachen waren ja auch eher am Rand.
Ja.
Die Getränke waren auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Die haben ja auch mehr Wein getrunken als alles andere. Und Ale, ist das Ginger Ale sozusagen?
Ist das nicht ein Bier? Ale?
Oh, das könnte sein. Dann vielleicht eher das. Also es war halt auch alkoholhaltig, was es dazu gab.
Okay.
Also auch da hat er nicht wirklich gesund gelebt. Man kann es jetzt nicht alles nur drauf schieben, dass man sagt, es wurde halt angeboten.
Ja.
Man muss es ja nicht essen, aber er hat es halt gegessen.
Du, ich kaufe mir auch jedes Mal meine Zero, ne? Meine Zero Coke. Also.
Das ist es ja. Und ich glaube, da kann auch keiner irgendwie aus seiner Haut. Und ich bin ja auch so, wenn Mama zu Hause auftischt, das wird gegessen.
Ja.
Weil man freut sich auch drauf.
Man
es gibt dann auch was Schönes
drauf,
zu essen, ne? Und ja, diese Völlerei war dann eben auch ein bisschen Zeichen von seiner Macht, weil, habe ich schon gesagt, wer viel essen konnte,
ja,
hat eben auch ein bisschen demonstriert, ich kann es mir leisten, ich muss nicht arbeiten, ich kann mich quasi ziehen lassen mit einem Flaschenzug auf meinem Fahrrad. Auf mein Fahrrad, sage ich schon, auf mein Pferd.
Ja. Also aber noch selber, also abradeln würde er sich dann ja nicht, ne? Lieber,
nee,
das Pferd die Arbeit dann leisten lassen.
Auch das, ne? Ich,
ja,
meine, wahrscheinlich war er irgendwann
Bewegung
so schwer, dass das sogar nachher gar nicht mehr ging.
Ja.
Er war dann auch sehr unbeweglich. Und man muss vielleicht das auch nochmal ein bisschen einordnen, dass zu der Zeit, also man sagt sich, dass er vorher viel offener gewesen ist. Und,
mhm,
als dann der Unfall passiert ist, er auch einfach launisch geworden ist. Und
ja,
auch
das
so unsympathisch, würde man heute, glaube ich, sagen. Also der hat auch einfach Entscheidungen getroffen, die viele dann auch nicht verstehen konnten. Das kann man jetzt natürlich nicht aufs Essverhalten schieben, auf gar keinen Fall. Aber da ist eben auch in seinem persönlichen Leben einiges passiert und es hat sich ein bisschen was im Hintergrund abgespielt, was eben auch Machtverschiebung in England bedeutet hat.
Ja,
Heinrichs erste Frau Das ist nämlich Katharina von Aragon, genau. Mhm. Die gebar nämlich zum Beispiel keinen männlichen Thronfolger. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Das ging zu der Zeit natürlich gar nicht. Der wollte unbedingt einen Mann als Thronfolger haben. Hat nicht funktioniert und dann hat Heinrich halt beschlossen, die Ehe annullieren zu lassen. Das Ding ist aber, dass der Papst gesagt hat, nö, das geht nicht. Ja. Kirchliche Ehen werden nicht geschieden und es gab wohl auch politische Gründe dahinter. Katharina war nämlich die Tante von Kaiser Karl V. Okay. Und das war damals der mächtigste Herrscher Europas. Und da haben die gesagt, machen wir lieber nicht.
Das ist schon ein Bündnis, das musst du erstmal toppen können. Ne?
Genau das ist es. Und da muss man sagen, da war Heinrich relativ radikal, auch wie so sein Essverhalten. Der hat einfach gesagt, wisst ihr was, dann trenne ich mich nicht nur von meiner Frau, sondern eben auch gleich von der gesamten römisch-katholischen Kirche. Ja. Und das fand ich auch sehr spannend, dass man da einmal diesen Bruch auch hatte. Und deswegen hat er dann eben 1534 sich vom Parlament zum Oberhaupt einer neuen Staatskirche ernennen lassen. Und das hast du uns ja auch schon erzählt, die Church of England. Genau. Und die ist ja immer noch protestantisch geprägt, hat aber auch so ein paar katholische Elemente behalten. Aber da ist eben das Wichtige, dass der König dann das weltliche Oberhaupt dann auch war und eben die Kirche auch besetzt hat. Und das war dann Heinrichs Position, die er dann hatte. Naja, und da muss man sagen, da kamen dann noch ein paar andere Konflikte mit dazu, im Privaten auch ganz viele Tragödien. Ja. Leonie hat es ja damals schon angeschnitten, dann können wir jetzt noch ein bisschen weiter rein. Anne Boleyn war seine zweite Frau. Mhm. Das ist eine von denen, die tatsächlich hingerichtet wurde. Ja. Genau das. Ja. Auch das Gleiche, weil sie eine Tochter zur Welt gebracht hat, nämlich die spätere Queen Elizabeth I.
Oh ja,
genau.
Das erinnert mich auch sehr gut. Ne?
Aber was sehr interessant an der Geschichte ist, dass er tatsächlich ihr vorgeworfen hat, Ehebruch, Inzest und Hochverrat, um das zu rechtfertigen, sie halt hinrichten zu lassen.
Okay, ja. Das ist. Aber da gab's eigentlich gar keinen Grund für, oder?
Nein. Gab's nicht. Okay. Also er hat das ein bisschen hergeredet und ja, da muss man sagen, hat er auch so halt so ein bisschen das Vertrauen in sie verloren, dass sie dann doch noch einen Erben irgendwie gebären kann.
Krass,
und wie dieser Mann dann halt war, der hat sich dann auch weiter verliebt und dachte so, irgendwie muss die Frau weg. Und naja, den anderen Frauen ging es ja nicht wirklich besser. Also zwei weitere Frauen haben ja das gleiche Schicksal erlitten und wurden auch noch hingerichtet.
Aber die wurden die nicht auch immer geköpft?
Ja, wurden die.
Das finde ich so krass eigentlich, ne? Ja. Weil das ist ja auch sehr unschön. Ja,
da sieht man vielleicht auch ein bisschen, wie einem das so zu Kopf steigen kann, ehrlich gesagt.
Ja,
wie
der Kopf absteigt.
Ja. Ach, das. Und da muss man sagen, ist er vielleicht auch innerlich ein bisschen vereinsamt. Ich meine, einsam war er nie. Der hatte 6 Frauen.
Ja. Also, wenn er einsam war, dann weil er es wollte.
Genau, weil er es wollte. Und er hat sich aber durch dieses maßlose Verhalten auch einfach dann so, denke ich, so von außen auch so ein bisschen abgekapselt. Mann, der ist immer schwerer geworden. Wie gesagt, 170 Kilo hat er nachher gewogen. Und das hat man ihm später auch einfach angemerkt. Also er hat wirklich unter seiner Lebensweise eigentlich gelitten. Also er hat nachher Gicht gehabt, chronische Schmerzen, krass, litt an Fettleibigkeit und hatte vermutlich Diabetes. Wie gesagt, früher Kategorien, die es noch nicht gab. Heutzutage gucken wir da drauf und sagen, ja, wahrscheinlich hatte er das. Und man muss sagen, so Berichte aus den letzten Jahren sind auch teilweise echt erschütternd. Also da ist so die Rede davon, dass sein Bein offen und eiternd war, dass seine Launen unberechenbar waren und dass er auch ein bisschen unter Paranoia gelitten hat.
Okay.
Und
das volle Programm.
Man schiebt es ein bisschen darauf und sagt, vielleicht hat er deswegen auch so geherrscht und ist so abgedreht.
Ja.
Weiß ich nicht. Viele Historiker vermuten allerdings auch, dass eben dieser körperliche Zustand durchaus dazu beigetragen hat, dass er eben bestimmte Entscheidungen getroffen hat, wie zum Beispiel das Hinrichten oder eben auch das brutale Vorgehen, was er einfach an den Tag gelegt hat. Mhm. Ja, und man muss sagen, ein Ende fand das Ganze am 28. Januar 1547. Da starb er im Alter von 55 Jahren. Wo man sagen muss, ist auch noch wirklich nicht alt, ne? Also ich glaube,
heutzutage absolut gar nicht. Da ist man viel, viel, viel zu jung. Früher weiß ich gar nicht, wie es da war. Ich glaube, da war man schon im gehobenen Alter, oder?
Ich glaube, es gibt Philosophen, die dann so schreiben, so mit 25, 30, die Mitte meines Lebens. Und man denkt so, hä?
Oh Gott.
Was? Wie? Panik. Du bist schon kurz vorm Ende?
Ja.
Also deswegen, vermutlich ist er zu seiner Zeit alt geworden. Heute gucken wir drauf und denken, 55 ist echt
gar
nichts.
Nicht. Nee.
Und das kann man eben wirklich darauf zurückführen, wie er gelebt hat, was er gegessen hat, dass er da einfach auch Bewegungsmangel hatte. Und dann ist er eigentlich am Ende des Tages an multiplen chronischen Erkrankungen wahrscheinlich verstorben. Und es wird eine Kombination gewesen sein aus Diabetes Typ 2, was ja auch schon echt ein Schritt weiter ist.
Das ist der Typ, wo man durch durchs Essen tatsächlich auch erkrankt. Ne? Ja, ist das genau. Nicht der Angeborene oder, naja, angeboren.
Doch, angeboren ist der dann, genau.
Ja, sondern das ist der, der tatsächlich auf schlechten Lebensstil hinweist.
Genau, ne? Und das... Ja. Geht man heute in der Forschung von aus, dass es so gewesen ist, diese chronische Wundinfektion, die er halt einfach hatte. Also man muss sagen, es ist passiert und dann hat es ihn sein Leben lang begleitet. Deswegen ist er eigentlich auch erst in dieses Essverhalten gekommen.
Oh mein Gott.
Und ja, dann kam halt Nierenerkrankung dazu und wahrscheinlich Herzversagen, was halt bei dieser Körpermasse auch einfach dann auch klar ist, dass das wahrscheinlich irgendwann dazu passiert. Und ja, Heinrich der Achte ist definitiv auch in der Popkultur ein Symbol für Maßlosigkeit. Also du hast es gerade schon angesprochen, auch in vielen Serien oder auch Bildern ist er immer so dargestellt, dass man ihn halt schmausen sieht und wirklich mit ganz viel Essen.
Das ist immer so ein schönes Wort. Ich finde, schmausen klingt so toll.
Ist es ja eigentlich auch, oder?
Also da habe ich irgendwie total so, ach, so ein warmig, wohliges Gefühl. Ich denke mir so, ach, schmausen.
Und Essen macht ja auch Spaß. Es ist so, Essen kann auch Spaß machen, auch in Gesellschaft. Aber ihn hat es halt wirklich nachher schon seine Gesundheit gekostet.
Ja.
Und ja, wie gesagt, er ist bekannt dafür, dass er halt fettleibig war. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Ja.
Man könnte auch von Völlerei sprechen, dass es so war. Aber auch da sind die Historiker und Historikerinnen immer ein bisschen vorsichtig, weil sie dann so sagen, ja, okay, aber war das jetzt wirklich so oder nicht? Aber er ist schon, wie gesagt, so ein Junkie der anderen Art, weil er sich eben für etwas entschieden hat, was total, finde ich, nahbar ist. Also bei Drogen denke ich mir manchmal,
gedacht,
wie kommen Leute da dran?
Ne? Ja, also, genau. Aber das hat auch immer so, eine Abwärtsspirale.
Total.
Das Gefühl, ne? Und also ich hätte an vieles jetzt gedacht, aber dass du mir jetzt jemanden mitbringst, der halt wirklich an so einen Alltags- und ja auch was ganz Wichtiges, also Essen ist ja lebensnotwendig und es ist auch ein Genuss. Und ich habe das gar nicht so in diesem Narrativ gesehen, dass man da ja natürlich auch so sehr krank von werden kann. Ne?
Deswegen ist er eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil es wird oft übersehen, aber es ist natürlich auch heutzutage ist das ein Thema. Also
es ist ein Thema,
Ernährung
absolut.
Generell.
Auch
ne?
immer mehr. Also wenn man sich das so anguckt, ich habe keine genauen Zahlen, ich bin da jetzt echt nicht drauf vorbereitet, aber man kennt die Berichte, dass auch vor allen Dingen Kinder leider auch immer mehrgewichtiger werden. Ne? Und das liegt natürlich auch viel an der Ernährung, das liegt an diesen ganzen verarbeiteten Lebensmitteln. Die Bewegung ist sicherlich nicht mehr das, was man früher hatte, wenn es hieß, geh mal raus zum Spielen.
Ja.
Ne? Also man merkt schon, dass das ein Problem der Gesellschaft ist, was wir auch brandaktuell hier erleben. Und ja, mit diesen ganzen Fastfood-Ketten, die immer mehr aus dem Boden sprießen und sich ja auch schon seit Jahren halten. Ne? Also dann gibt es McDonald's ja auch schon seit 60er, 70er
Jahren
oder so. Ne? Also von daher, das ist auf jeden Fall aktueller, als man denkt.
Es macht eine neue Ebene auf und jetzt wollen wir auch einmal eine neue Ebene aufmachen, Leonie, denn jetzt bin ich gespannt, wenn du sagst, darin hast du gar nicht gedacht, dass auch Essen ein Suchtverhalten sein kann. Dann interessiert mich natürlich, was du uns heute mitgebracht hast.
Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende.
Ich habe halt total einfältig, total klassisch gedacht. Also bei die größten Junkies der Geschichte dachte ich mir, boah, da kenne ich doch einen. Also nee, ich habe das, ich glaube, ich habe jemanden gewählt, den sehr viele Menschen kennen. Es ist zugegebenermaßen nicht mehr unsere Generation. Von daher, ich bin mir sicher, dass du ihn kennst. Aber ich glaube, dass du vielleicht heute noch mal ein bisschen was erfahren wirst, was man sonst immer nur so in Häppchen gefunden hat. Also so von wegen, da hat man mal was gelesen. Und heute möchte ich dir gerne vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber einen großen Teil davon näher bringen. Und dafür möchte ich dich wieder in so eine gewisse Stimmung bringen. Und du musst dir vorstellen, du begibst dich so in die kalifornische Sonne, die brennt so richtig heiß auf deiner Haut. Und du hast so diesen Duft von Räucherstäbchen, der liegt so überall in der Luft. Und dann gehst du in so einen kleinen Laden rein, da hörst du schon so dieses Klimpern von den Perlenvorhängen. In der Ecke steht noch eine Lavalampe und du merkst schon, man ist auf jeden Fall in so einem bestimmten Jahrzehnt gelandet. Das ist auch noch gar nicht so lange her, nämlich so ungefähr in den 60er Jahren. Das war so die Hauptzeit der Hippies, beziehungsweise es war die Zeit vom Aufbruch von tatsächlich auch Rausch. Also die Hippie-Phase steht ja sehr stark für dieses, letztlich auch für Drogen und für diesen Missbrauch davon. Und du hast vorhin einmal das Wort Bewusstseinserweiterung gesagt.
Und darum geht's bei dir, oder was?
Komplett, genau. Also wir befinden uns eben in diesem Räucherstäbchen-Lavalampen-Laden. Und mittendrin in dieser Zeit oder auch in diesem wilden Strudel, kann man glaube ich sagen, da war ein Mann, der sich wie ein richtiger Dichter anhörte, also so ein richtiger Poet, aber er lebte wie ein Rockstar und er starb wie eine Legende.
Oh Gott.
Mehr oder weniger zumindest. Die Rede ist von Jim Morrison.
Zu welcher Band gehörte der denn nochmal?
From the Doors.
Ach Gott, ja.
Genau. Mhm. Ja, und Jim Morrison ist 1943 in Florida geboren. Und ich glaube, er war sich schon ziemlich schnell sicher, dass er auf die Bühne muss. Er hat nämlich auch in L.A. studiert. Und zwar ganz klassisch so Film. Und dort begegnete er einem Mann namens Ray Manzarek. Ich hoffe, das spreche ich mal wieder richtig auf. Wahrscheinlich nicht. Aber Ray Manzarek, mit dem war er relativ gut befreundet und das irgendwie auf Anhieb. Und dann haben sie im Sommer 1965 die Kultband, sage ich schon mal, The Doors gegründet. Und auch ganz klassisch so am Strand von Venice Beach. Also ja, ich kann mir das richtig gut so vorstellen in dieser Epoche auch. Oder zumindest in diese Zeit. Und hast du dich schon mal gefragt, warum die sich The Doors genannt haben?
Tatsächlich bestimmt.
Ja, also das.
Weil wieso?
Wieso? Ne? Warum? Also die Türen sozusagen.
Durch Türen gehen vielleicht, irgendwie
ja,
sowas.
Ja, fast. Also es passt halt auch einfach wieder wunderbar in dieses ganze Drogenbewusstseinsding rein. Sie wurden inspiriert von einem Mann namens A. Huxleys und der schrieb ein Essay namens The Doors of Perception, das heißt die Türen der Wahrnehmung. Also auch hier sind wir wieder bei der Bewusstseinserweiterung.
Mhm.
Und ich finde, wenn man das weiß, dann
Der Kreis
schon,
schließt sich, oder? Man weiß schon fast so, wie die meisten Songs wahrscheinlich geschrieben haben.
Total, ja. Und man muss dazu sagen, also Morrison selber war echt belesen, ne? Der war irgendwie charismatisch, der kam gut an. So eine Mischung aus Philosoph, Student, Sexikone, aber halt auch voll wahnsinnig.
Wo wir beim Tinder-Profil waren, ne?
Also genau. Ganz ehrlich, würdet ihr das swipen? Schreibt es in die Kommentare. Genau, und ja, so seine Selbstinszenierung, die war halt echt total krass. Also der hat sich selber dem Spitznamen gegeben, der Lizard King. So nach dem Motto, I can do everything. Also
oh Gott.
Praktisch der Eidechsenkönig, der ja alles kann, der sich überall anpassen kann.
Aber maßlose Selbstüberschätzung.
Ja,
ne? Das
voll,
ist so
voll. Und das wusste ich gar nicht. Also ich habe generell herzlich wenig von ihm gewusst. Ich wusste, dass es diese Band gab und dass er ja auch so ein Sinnbild davon ist. Und auch gerade dieser Titel Sexikone kannte man. Aber dass er dann irgendwie von vornherein so crazy war, das wusste ich nicht. Und er war aber trotz alledem sehr poetisch einfach. Ne? Also ich habe dir auch ein Zitat mitgebracht. Er hat zum Beispiel gesagt, expose yourself to your deepest fear. After that, fear has no power. Also man soll sich praktisch deiner schlimmsten Angst hingeben und danach hat diese Angst gar keine Macht mehr über dich. Und man muss dazu sagen, also vielleicht war auch Alkohol oder Bewusstseinsverlust eine Angst von ihm, weil er hat sich dem sehr stark hingegeben.
Ja, offensichtlich. Also, könnte sein, dass das so ein bisschen Konfrontationstherapie für ihn war, ne?
Who knows? Es ist auf jeden Fall etwas, was in dem Fall Sinn machen würde, weil das dann auch relativ schnell anfing, ne? Also der Alkohol und letztlich auch dann am Ende der Absturz. Denn er hat schon sehr früh mit einem recht starken Alkoholkonsum angefangen. Also Whisky, Bier, Wein, eigentlich egal. Hauptsache, es knallt.
Oh.
Und seine Bandkollegen, die haben ihn geliebt. Also die haben ihn wirklich als genial beschrieben, aber eben nur nüchtern. Betrunken war ja komplett unberechenbar.
Aber das ist ja meistens so. Alkohol verändert so krass die Persönlichkeit, ne?
Total.
Und das liest man ja auch gerade von so weltbekannten Stars, die sich da ja auch häufig drin verlieren. So ehrlich muss man ja auch sein, ne?
Ja,
also er ist ja nicht der einzige Künstler, der da irgendwie ein leichtes Alkohol- oder Drogenproblem hat.
Aber er hatte, das muss man wirklich sagen, mehr als ein leichtes. Also die Auftritte, die gegeben haben, die würde, also hat man vielleicht damals gesagt, es war so ein bisschen legendär, aber es war halt krass, ne? Also er stand lallend auf der Bühne, teilweise hat er randaliert, er wurde auch schon bewusstlos. Also es ist eigentlich die ganze Bandbreite dieser Negativspirale.
Das ist eigentlich auch schon eher tragisch, ne?
Ja, es ist total tragisch. Und Es führte letztlich auch dazu, dass er in Miami mal einen Auftritt gegeben hat. Das war 1969, also auch immer noch so in dieser Hippie-Phase. Ja, da war er wohl auch gar nicht mehr so Herr seiner Sinne und er hat sich auf der Bühne entblößt. Dafür wurde er dann auch festgenommen. Es gab einen Riesenskandal.
Dafür wurde er dann festgenommen?
Ja, das war halt sehr öffentlich. Ne? Also,
ja, das ist wieder so typisch. Kannst was jetzt eh nicht für Sachen konsumieren, aber dann wirst du festgenommen, weil du irgendwo nackt rumrennst.
Genau. Das hat man nicht geduldet.
Ja gut, okay.
Aber also was ganz wichtig ist, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, also der Alkohol war seine Einstiegsdroge, aber es war nie weg. Also es ist immer da geblieben, er hat immer getrunken. Und ja, später hat ihm das auch nicht mehr gereicht und er hat es wirklich auf diese Bewusstseinsexplosion schon abgesehen, weißt du, also er hat wirklich angefangen mit LSD und Psychedelics und das war halt auch damals gar nicht so unüblich, es war eben diese späte Hippie-Ära, ne, die halt, wie gesagt, so von 1960er bis in die frühen 70er Jahre auch anhielt und es gab, also es ging auch wirklich um Liebe und Freiheit und das war einfach so ein großer Teil davon und ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und ja, letztlich verband Morrison das aber mit spirituellen Ideen und neben dem Eidechsenkönig, seinem Spitznamen, hat er sich auch der Schamane genannt.
Also man merkt, meine Güte.
Es wird auf jeden Fall immer ein bisschen verrückter mit ihm. Und letztlich nahm er dann auch zunehmend Kokain, er nahm Heroin. Das Einzige, was da halt noch ihm in die Quere gekommen ist, er hatte tierische Angst vor Nadeln.
Ah ja, gut, dann ist das aber bei manchen Sachen auch schon wieder schwierig, ne?
War schwierig, deswegen hat er das sich nicht initiiert, sondern er hat das geschnupft oder halt auch oral eingenommen. Mhm. Das ist ja auch durchaus möglich. Angeblich soll seine damalige Freundin Pamela Corrison ihn zum Heroin gebracht haben. Und ja, wie gesagt, trotz seiner Angst vor Nadeln hat er halt einen Weg gefunden, sich das irgendwie einzuflößen.
Ja, weil er halt auf diese Wirkung aus war, ne?
Ja,
das
total.
Ist ja das Krasse daran, ne? Was man nicht alles in Kauf nimmt, um in diesen Zustand dann zu kommen.
So krass. Hm. Also man sagt ihm auch wohl nach, dass er also neben dieser Kreativität, die er dadurch ja finden wollte, wohl auch seine Schmerzen betäuben sollte, also seelisch wie körperlich. Man merkt, da hat auf jeden Fall so die ein oder anderen Laster auch generell von Haus aus wahrscheinlich. Und ja, letztlich hat er es dann irgendwie geschafft, diese Karriere aufzubauen, die ja auch zur damaligen Zeit echt krass war. Und er wollte dann aber irgendwann doch raus aus diesem ganzen Rockzirkus. Und dann ist er eigentlich so Ende der Hippie-Ära 1971 mit seiner Freundin Pamela nach Paris gezogen.
Mhm.
Und wollte sich mehr auf die Poesie konzentrieren. Weil wie gesagt, er war echt bekannt für diese tollen Zitate, für diese wunderschönen Sprüche, die er da auch tatsächlich ja im Kopf hatte, ne? Also er war auch ein Genie, das kann man ihm jetzt nicht aberkennen. Aber das Ganze hat gar nicht so geklappt wie geplant. Also er hatte ein Jahr vorher seinen letzten Auftritt gegeben, und zwar in New Orleans. Auch da ist er auf der Bühne zusammengebrochen. Also da hat man schon gemerkt, er kann es auch nicht mehr. Er kann nicht mehr dieses Rockstar-Leben weiter führen, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, auf der Bühne zu stehen.
Das macht einen ja auch kaputt.
Ja, also total krass.
Alles, was der konsumiert hat, das und über Jahre hinweg, das muss man ja auch sagen.
Ja,
naja, also
ja, tatsächlich. Also wie gesagt, das fing an mit Alkohol und später, egal.
Eben, und man sagt ja, meistens ist es so, fang mit einer Sache an und die anderen Sachen kommen nach, beziehungsweise du kommst dann schlecht aus dieser Spirale wieder raus, weil so ist Sucht ja auch, ne? Also
ja,
so funktioniert das ja auch und deswegen ist das ja auch so gefährlich daran. Und was das körperlich mit ihm gemacht haben muss, ja nicht nur psychisch, also ich finde, er wird es ja benutzt haben, um psychisch irgendwas zu betäuben, aber andererseits, was das für Nebenwirkungen auch psychisch haben kann, kein Wunder, dass der nicht mehr auf der Bühne stehen konnte. Also das ist dann schon, ist auch ein Preis, den man dafür bezahlt, ne?
Ja, absolut. Und das kommt ja auch meistens einher mit solchen Paranoia-Geschichten, ne? Dass man da irgendwie Angst hat. Und wenn man dann auch noch so bekannt ist wie er und du kannst fast gar nicht auf die Straße gehen, weil die Leute, die völlig ausrasten, ne? Und Mädels, die ihn anhimmeln. Und ja, klar, das ist sicherlich nicht gerade hilfreich. Das hat man ja auch bei anderen Ikonen wie Amy Winehouse gesehen.
Ja.
Na, da habe ich natürlich auch sofort dran gedacht, als wir uns die Kategorie ausgesucht haben. Und ja, wie gesagt, er wollte so ein bisschen in Paris zur Ruhe kommen, aber er konnte halt diesen Lebensstil nicht ablegen. Und sein letzter Abend, da habe ich irgendwie ganz viel drüber gelesen. Manche sagen, er war mit einem Kumpel im Kino, andere sagen, er war doch noch im Club. Und er soll sich auf jeden Fall am Ende des Abends nicht so gut gefühlt haben und ist dann auch nach Hause gegangen. Und dort hat er sich dann, ja, zur Beruhigung, denke ich mal, eine Badewanne volllaufen lassen. Und ja, also darin kam er auch nie wieder raus. Also er wurde dann tot darin gefunden.
Hat man ihn denn, also ist er ertrunken oder waren da auch noch wieder Substanzen im Spiel? Oder ist das bis heute so ein bisschen...
Ja.
Wahrscheinlich, ne?
Also die offizielle Todesursache war Herzversagen.
Mhm.
Es gab aber keine Obduktion. Also man hat jetzt nicht ihn nochmal, jetzt salopp gesagt, unter das Messer gelegt und hat das wirklich herausgefunden im Sinne von mit all dem, was dazugehört. Weil so eine Obduktion, das ist ja wirklich ein Riesending, wenn man das letztlich macht. Und es kam dann natürlich zu ganz vielen Theorien. Und es gab auch Zeugenaussagen, die halt später ihn gesehen haben wollen, wie er Heroin geschnupft hat. Und auch keine kleine Dosis.
Mhm.
Also das würde ja auch zu dem passen, wie man ihn jetzt so ein bisschen im Kopf hat. Und auch Pamela, die das wahrscheinlich nicht so richtig verkraftet hat, vorher auch schon Drogenprobleme hatte, ist nicht so sonderlich viel älter geworden. Die starb nämlich 3 Jahre später an einer Überdosis.
Oh nein.
Und damit hat sich so ein richtiger trauriger Kreis dann geschlossen. Und wie gesagt, es gab einfach so viele Theorien zur Frage, wie du ja auch schon direkt gesagt hast, was ist es denn jetzt? Ist er ertrunken? War es ein Unfall? War es ein Suizid? Oder vielleicht auch ein Mord? Also das sind alles so Sachen, wo sich natürlich auch die Fans Gedanken drüber gemacht haben und wo man es letztlich nicht so richtig sagen kann. Aber was man sagen kann und auch muss, ist, dass Jim Morrison so eine krasse Figur in der Popkultur ist. Ne? Also er ist auch bekannt für diesen auch sehr traurigen Club, Club der 27er.
Ich wollte gerade fragen, hat er den sozusagen begründet? Also ja, war er der Erste? Da bin ich mir immer nicht ganz sicher.
Also
ne?
Der Erste war nicht Jimi Hendrix, war auch schon vorher.
Klar, natürlich.
Dabei.
Aber er ist mit in diesem Club, ja.
Ja, und er war auch, glaube ich, einer der noch recht wenigen. Also der Club war noch nicht so groß, wo er beigetreten
ist. Ja, mittlerweile, überleg mal, wie viele Künstler und Künstlerinnen da mittlerweile auch reinfassen. Ja, ne? Aber ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel, woran man merkt, dieses, was Jim Morrison ja offensichtlich auch hatte, dieser Drang, auf die Bühne zu müssen. Also, dass die irgendwie irgendwann merken, so, ich gehöre da auch hin. Mhm. Und dann macht es die aber auch kaputt. Also, das
total
ist bei
aber
vielen ja
das,
so gewesen.
Wenn man sich diesen Club anguckt, nur gesagt, Jimi Hendrix, wenn man an Joplin denkt, an Kurt Cobain, Amy Winehouse, die haben alle eins gemeinsam. Und das ist eben diese krasse Bühnenkarriere. Und ich glaube auch wirklich, dass die sehr jung einfach da bekannt geworden sind und die haben dann natürlich auch einen ganz anderen Freundeskreis.
Ja, na klar.
Und den Zugang vor allen Dingen auch zu Drogen. Und dann, wie gesagt, bei Kurt Cobain war es ja auch irgendwie ähnlich, ne? Der ist ja auch immer weiter da so reingerutscht. Und ja, Jim Morrison hatte mehr oder weniger das Pech, dass es in seiner Zeit auch noch so normal war. Also in dieser Hippie-Zeit, da waren so viele Menschen irgendwie mit leichten Drogen oder Betäubungsmitteln dabei. Und das war ja schon fast schick zu kiffen. Und ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber es war auf jeden Fall ein ganz anderes Bild, wie man es heute von Drogen hat. Und ja, er ist nach wie vor auf vielen T-Shirts zu sehen. Man sieht ihn in Graffitis. Wie gesagt, in den Theorien lebt er weiter. Und eben auch sein Grab ist eine richtige Pilgerstätte geworden. Oft leider mit Bierdosen oder mit Joint-Überresten.
Ach nö.
Ja, aber ich glaube, das ist so
dem zu ehren.
Positiv
ja,
gemeint.
Ja, ich glaube, ja.
Weißt du? Ja, also er wurde übrigens auch in Paris beerdigt, auf einem recht bekannten Friedhof. Und das soll wohl sein Wunsch gewesen sein, dass er bei seinen Idolen beerdigt wird.
Ja, gut, okay, das ist schon wieder ein schöner Gedanke, ja.
Absolut, also das muss man wirklich sagen, das haben sie auch umgesetzt. Bisschen komisch fand ich, das hatte ich gelesen, hat glaube ich auch der Spiegel geschrieben, dass er einige Tage vorher mit einem Freund auf diesem Friedhof war und da schon den Wunsch geäußert hat, dass er gerne hier beerdigt werden möchte.
Und das macht natürlich wieder die ganzen Theoretiker unter uns dann wieder so ein bisschen so,
ja,
ob das
so
dann vielleicht schon bewusst war und er sich das überlegt hatte und diesen Wunsch äußern wollte. Auch das, ja?
Auch das, also sei es drum, ne? wenn es jetzt so war, ist es ein super komischer Zufall. Also man sagt ja irgendwie manchmal, dass man was spürt.
Genau, es gibt diese Zufälle, das stimmt. Manchmal merkt man das einfach. Also man hat so dieses Gefühl, dass etwas passieren könnte.
Und
muss nicht immer auch mit eigenem Verschulden zu tun haben.
Absolut. Also im Endeffekt ist es irgendwie gut, dass er es gesagt hat, ne? Weil dadurch konnte man ihm diesen Wunsch ja auch erfüllen, weil es hat ja eigentlich... Ich denke mal, niemand damit gerechnet, dass er jetzt in seiner Badewanne da sein Ende findet.
Und ich glaube, da haben wir auch schon mal in der Traditionsfolge drüber gesprochen. Mhm. Auch wenn man es sollte, aber in jungen Jahren macht sich kaum jemand Gedanken darum, wie er dann irgendwann enden möchte oder wie er sich das vorstellt. Und der war ja auch noch super jung. Ich meine, Club 27 nicht ohne Grund. Ne?
Nee, und das ist so. Und ja... Also es ist immer komisch, dafür Werbung zu machen, aber ich sehe es auch so, dass man ruhig mal Gedanken nicht daran verschwenden kann, sondern ruhig mal einen Gedanken widmen, weil keiner weiß, wie viel Zeit man so hat. Ne? Das ist definitiv auch eine Lehre, die man irgendwie ziehen kann aus diesem ganzen Club. Und ja, im Endeffekt, also Jim Morrison, der wollte die Türen zur Wahrnehmung aufstoßen, eben mit seinen Drogenexzessen. Am Ende hat er sich darin ziemlich verirrt und ja, er bleibt ein tragischer Held der Musikgeschichte und auch eben einer, jetzt ganz hart gesagt, der größten Junkies der Geschichte.
Und ich glaube, damit können wir diese Folge auch schon schließen. Wir haben jetzt wirklich zwei extrem unterschiedliche Abhängige der Geschichte euch näher gebracht. Definitiv beide geschichtlich auf jeden Fall relevant und bestimmt auch wenig aufgetaucht in sonstigen Erzählungen. Zumindest wenn man so an die Schulzeit denkt. Also ich kann mich nicht erinnern.
Wir haben ganz wenig über Junkie-Mythen gesprochen.
Aber auch das ist natürlich ein Kapitel der Geschichte, was man auch einfach mal angucken sollte, weil auch da gibt es ganz viele tragische Geschichten. Ich habe gerade eben gedacht, wo du das mit Jim Morrison gesagt hast, dieses so, der war ja auch so jung, habe ich so gedacht, ja witzig, die Könige, die waren auch immer so jung. Ne? Es ist einfach so.
So,
finde ich auch, das eint die Menschen, wenn sie zu jung etwas übernehmen oder auch weil sie es wollen. Kann ja auch sein, wenn man sagt, man hat den Drang, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Und dann haut es einen so um. Ne? Also deswegen,
ja, das bleibt. Also man sagt ja immer, man lernt nicht aus der Geschichte. Und ich muss sagen, in dem Part stimmt es. Also auch heutzutage gibt es noch viele Kinderstars. Und ne, wenn man sich dann auch so Menschen wie Britney Spears oder so anguckt, die ja auch sehr jung dann irgendwie im Teenageralter war es bei ihr, glaube ich, berühmt geworden sind. Und das hört ja bis heute nicht auf. Jetzt vielleicht heute sogar noch schlimmer mit den ganzen TikTok, Instagram und anderen Accounts, anderen Möglichkeiten. Aber am Ende haben die alle echt ein Muster. Ne? Und man sieht, es ist gar nicht... Das ist gar nicht vorteilhaft.
Überhaupt nicht. Und man kann definitiv was draus ziehen und was draus lernen.
Ja.
Und damit verabschieden Leonie und ich uns jetzt. Sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, genau.
Machen
auf Wiederhören.
Jetzt ein Cut.
Genau, wir machen Cut. Bleibt gespannt, bleibt weird. So. Und dann hören wir uns in 2 Wochen.
Und freut euch auf weitere verrückte Geschichten.
Ja.
Tschüssi.
Wiederhören.